Wir bringen heute eine Collage einer Tagung im Februar 2010. Die Wissenschaftliche Gesellschaft der Arbeitskreise für Psychoanalyse veranstaltete vom 26. bis zum 27. Februar in Salzburg eine Tagung mit dem Titel Borderline, Grenzfall Psychoanalyse, Grenzfälle der Psychoanalyse. In der folgenden Sendung hören Sie Ausschnitte aus den Vorträgen der Veranstaltung. Und wer die Tagungsbeiträge genau lesen möchte, sei auf die Zeitschrift Texte, Psychoanalyse, Ästhetik, Kulturkritik hingewiesen. Dort nämlich werden die Autorinnen im Band 2 2010 ihre Vorträge publizieren. Borderline. Dieser eine Ausdruck enthält gleich zwei andere Ausdrücke, nämlich Grenze und Linie. Mit der Diagnose einer Borderline-Störung wird auf eine Grenze hingewiesen und gleichzeitig eine Linie gezogen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich zwischen Behandelnden und Behandelten eine Grenze darstellt. Diese Grenze spiegelt eine andere Grenze wider, so könnten wir sagen, wenn wir uns einer Gegenübertragungsdiagnostik, einer Diagnostik, die sich auf die Gegenübertragung stützt, überlassen wollen. Diese andere Grenze taucht in der Erfahrung der Einzelnen auf, die Grenze, die sich angesichts von psychotischem Erleben auftut. Linie, die zweite Seite des Wortes, die Linie evoziert den Gedanken, dass es um eine Begrenzung geht. Eine Linie begrenzt eine Fläche. Das heißt, bei einer Linie geht es weniger um die Erfahrung, an eine Grenze zu stoßen, sondern um die Möglichkeit, eine Grenze zu ziehen. Border und Line können vor diesem Hintergrund als eine doppelte Bewegung verstanden werden, eine, der das Subjekt ausgesetzt ist, und eine zweite, die vom Subjekt ausgeht. Die Psychologin und Kulturwissenschaftlerin Insa Hertel untersucht die Diagnose Borderline-Störung auf ihren zeitbezogenen Gehalt. Sie fragt nach den kulturellen Determinationen, die dem Interesse an Grenzzuständen zugrunde liegen. Speziell interessiert sie sich für Selbstkonzepte, die solches Interesse begleiten. Insa Hertel ist Psychologin, Kulturwissenschaftlerin, Privatdozentin am Fachbereich Kulturwissenschaften der Universität Bremen. Sie ist Autorin von Symbolische Ordnungen umschreiben, Autorität, Autorschaft und Handlungsmacht, das 2009 bei Transkript erschienen ist. Ihr Vortrag trug den Titel Borderline als Selbsttest über kulturelle Zeitdiagnosen.
Zeigen Sie Symptome des Borderline-Syndroms? Vermutet man, an einer solchen Störung zu leiden? Versprechen Online-Screening-Tests erste Hilfe? Circa 2 bis 3 Minuten sollte man für 40 Fragen einkalkulieren, wie zum Beispiel: Die Aussage "Ich weiß, wer ich bin" trifft auf mich zu. Abgefragt wird am Ende auch die Selbsteinschätzung in Bezug auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich habe keine, ein wenig, einige Merkmale, ich befürchte, ich bin. Vor der Beantwortung werden wir noch erinnert, die Auswertung ist umso aussagekräftiger, je ehrlicher Ihre Antworten sind, was im Falle Borderline definitionsgemäß ein echtes Problem darstellen kann. Nimmt es doch manch Borderliner, wie man sagt, mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Bleibt ein echt Betroffener also von vornherein ohne gehaltvolle Testresultate? Über mögliche Adressaten erfahren wir durch die Aufforderung: Schicken Sie den Borderline-Selbsttest doch auch an Freunde, bekannte Kollegen oder an sich selbst zur Erinnerung. Und weiter: Ein Quiz, eine kleine Geburtstagsüberraschung. Erstes Testergebnis: Jeder scheint sich potenziell an der Grenze zu befinden. Und diese Nachricht kommt als Geschenk daher. Schöne Bescherung. In einem abgeleiteten Sinn jedenfalls bestehen Borderline-Patientinnen einen Selbsttest kaum. Gilt auch gerade ihr selbst als gestört. In begrifflicher Überlagerung ist ebenso die Rede von Ich-Schwäche oder Identitätsdiffusion. Dabei gilt Borderline praktisch als Störung unserer Zeit. Bei Kohut ist von einer zunehmenden Häufigkeit von Selbstpathologie die Rede. Allgemein wird eine Zunahme früher, sprich schwerer Störungen angenommen, gleichsam auf Kosten klassischer Psychoneurosen. Man ist sich nach Altmaier quasi einig, dass Süchte, Perversionen, Borderline-Strukturen, Bindungsprobleme, narzisstische Störungen zugenommen haben, wonach es zum Beispiel statt um Triebkonflikte, um Mutter-Kind-Diaden, symbiotische Verstrickungen, präödipale Ebenen oder diffuse Ich- bzw. Selbststörungen geht. In diesem Zusammenhang nun wird auch das gesellschaftliche Selbstverständnis einer Prüfung unterzogen. Soziale Strukturen scheinen geschwächt und instabil, der Alltag beschleunigt, Traditionen, Normen und Biografien erschöpft und in Zweifel gezogen. Die Störungswechsel werden so zum Anlass, die Psyche um eine in einer Formulierung Kolbs psychotherapeutische Gesellschaftsdiagnostik zu ergänzen und gelten dann nicht selten als Identitätskrisen im Rahmen westlich spätmoderner Verhältnisse und Problemlagen. Um hier vorweg eine Richtung zu markieren, lassen sich die resultierenden Probleme mit Altmaier, wie er selbst schreibt, unter Komplex so formulieren. Wer bin ich eigentlich und wer will ich sein in einer Welt, die mir keine klaren Verhaltensregeln, keine vorgegebene Biografie, keine eindeutige berufliche Perspektive, keine gesicherte Zukunft mehr bietet? Kulturelle Zeitdiagnosen menschlicher Psychen wirken zweifellos einer Ontologisierung von Persönlichkeitsstörungen entgegen. Bei deren Betrachtung unterbleibt im klinischen Kontext häufig eine Berücksichtigung gesellschaftlicher Faktoren oder Wandlungsprozesse. Mit ICD oder DSM lässt sich das spezifische Störungspanorama kaum auf seinen gesellschaftlichen Rahmen beziehen. Hier liegt nach Kolb ein, Zitat, professionelles Reflexionsdefizit oder in der Sprache der zeitgenössischen Psychoanalyse ein kollektives Mentalisierungsdefizit vor. Die institutionalisierte Psychotherapie zeigt sich quasi sozial amnestisch. Eine Gesellschaftsdiagnostik aber scheint durchaus geboten, nicht zuletzt, um einer Essentialisierung oder auch Biologisierung von Pathologien entgegenzuwirken, in der das Subjekt ganz unabhängig von äußeren Faktoren mit der Pathologie identifiziert und die Persönlichkeitsstörung zur Entität wird. Auch Online-Selbsttests, die sich übrigens keineswegs allein auf das Borderline-Syndrom beschränken, scheinen wesentlich in die Richtung einer solchen Vereigenschaftung und deren Vermessbarkeit zu wirken. Noch dazu im Sinne einer zunehmenden Psychoreflexivität. Jörgensen spricht in anderem Rahmen von einem widespread belief that the answer to complicated questions and problems in life lies within. Bei Maaßen ist auch von einem introspektiven Imperativ die Rede. Testfrage Nummer 20. Ich bin ein Mensch mit starken Stimmungsschwankungen. Stimme 0, 1, 2, 3 zu. Kulturelle Zeitdiagnosen von Borderline hingegen situieren die Grenzstörung quasi selbst an der Grenze von Psyche und Kultur und bringen Störungsmuster und sozialen Wandel explizit in einen Zusammenhang. Solche Diagnosen haben jedoch durchaus ihre eigenen Tücken. So stellt sich nicht nur die Frage, wie äußere und innere Realität ineinandergreifen, sondern darüber hinaus ist durchaus strittig, auf welcher Ebene die Verschiebungen liegen. Das haben wir ja auch schon besprochen. Handelt es sich tatsächlich um veränderte Psychen? Oder geht es vielmehr um einen Wandel in den Symptomen respektive Diagnosen? Bereits Kohut schreibt von der Schwierigkeit einer Abschätzung der stattgefundenen Veränderung. Je nach Vorlieben in den Erklärungsmodellen würden demnach zum Beispiel eine Befragung von Analytikern sicher zu verschiedenen Ergebnissen führen. So, Zitat, könnten diejenigen, die sich im Honigmond, was ich auch eine schöne Übersetzung finde, ihrer neu erworbenen Einsichten über die Psychologie des Selbst befinden, dazu neigen, das Vorkommen von Selbstpsychopathologie zu überschätzen. Diskutiert wird, inwieweit es sich bei Borderline um eine eigenständige klinische Struktur handeln kann. Reiche geht von keinem psychopathologischen Strukturwandel aus. Vielmehr ließe sich sagen, dass heute einiges als Psychopathologie erscheint, was früher nicht als eine solche galt, und das Frühe an einer Störung verstärkt in den Blick gerät. Aus einer lacanischen Sicht ist zumindest Fink zufolge auf die Kategorie Borderline zu verzichten, da sie durchaus, Zitat, dem Eingeständnis gleichkommt, ich weiß nicht, was ich hier vor mir habe.
Wie sieht die Klinik jener Phänomene aus, von denen Insa Hertel auf kulturkritische Weise spricht? Wolf Hübner, Psychoanalytiker aus Hamburg, schildert im Laufe seines Vortrags in einer kleinen Sequenz, wovon die Rede ist, wenn Kliniker von einer Borderline-Struktur sprechen. Seinem Vortrag hatte er den Titel Berühren, Verführen, Anerkennen, Überlegungen zur psychoanalytischen Behandlung an der Grenze gegeben.
Die Inszenierung beginnt damit, dass die Patientin fordert, nicht bittet, die Therapiestunde auf einen anderen Termin zu verlegen. Die Analytikerin fühlt sich genötigt und weiß, dass sie nicht auf die Forderung der Patientin eingehen will. Und sie hat dabei das Gefühl, böse und hartherzig zu sein. Die Patientin realisiert, dass die Analytikerin sich zurückzieht und ärgerlich wird. Beide starren sich eine Weile an und dann sagt die Patientin, sie hassen mich. Die Patientin, so der Kommentar von Benjamin, teilt eigentlich mit, dass die Analytikerin böse ist, weil sie ihren Hass verleugnen will und anstattdessen ihr, der Patientin, zu verstehen gibt, dass sie, die Patientin, böse und hasserfüllt ist. Ich verstehe das so, die Patientin erwartet also eine Übertragungsdeutung. Doch die Analytikerin entscheidet sich anders. Nach einer Pause erwidert sie, ich glaube, dass wir uns beide manchmal hassen. Ich schätze, wir müssen herausfinden, wie wir hier wieder herauskommen. Wir mögen es beide nicht so gern, diese Situation, aber so ist sie jetzt.
Die Psychoanalyse hat sich bekanntlich zunächst mit den Neurosen von Patientinnen auseinandergesetzt. Über theoretische Weiterentwicklungen, mithilfe derer nun auch frühere Entwicklungsphasen und deren späterer subjektiver Niederschlag gesehen werden kann, sind inzwischen auch sogenannte frühe Störungen wie die Borderline-Störung oder psychotische Strukturen für Psychoanalysen zugänglich geworden. Damit, und darauf macht Hübner aufmerksam, verbinden sich Veränderungen der Behandlungspraxis, weil sich Analytikerinnen mit neuen Aufgaben konfrontiert sehen. Sein Interesse richtet Hübner auf Gegenübertragungsmomente und auf das Agieren solcher Momente. Seine Überlegungen beziehen die postlanianische Theorie ebenso ein wie Jean Laplanches allgemeine Verführungstheorie.
So sind mit der Ausdehnung der klinischen Psychoanalyse auf Borderline und psychotische Patienten Gegenübertragung, Enactment, projektive Identifizierung und Gegenübertragung, Enactment zu leitenden Begriffen in der Behandlungstheorie geworden und zwingen uns, das prekäre Verhältnis von Abstinenzforderung an den Analytiker und der Anerkennung seiner Realität in der analytischen Situation neu zu bedenken. Der Analytiker wird seinerseits zum Grenzgänger. Er ist in der analytischen Situation, das zeigen die unvermeidlichen Gegenübertragungs-Enactments, auch mit seiner Subjektivität. Er ist auch als Person anwesend. Das war er faktisch zwar immer schon, aber an der Theoretisierung dieses empirischen Phänomens haben sich die Geister auch immer schon geschieden. Und zwar besonders an der Frage, wie aktiv der Analytiker als Person eigentlich sein darf. Psychoanalyse, so heißt es, werde heute als ein Dialog von Analytiker und Patient definiert, in dem beide Partner bestrebt seien, gemeinsam zu verstehen, wie das emotionale Erleben des Patienten organisiert ist. Sie tun dies, indem sie versuchen, die intersubjektiv konfigurierte Erfahrung zu klären. Aber diese Formulierung von Bohleber ist zu allgemein. Sie trifft auch auf die postkleinianische Position zu, obwohl in deren Behandlungstheorie die Anwesenheit des Analytikers als Person überhaupt nicht bedacht wird. Sie ist die einzige unter den gegenwärtigen Schulen, in der die Intervention des Analytikers ausdrücklich auf das Deuten der Übertragung beschränkt sind. Wir können auf keine alternativen Theorien zurückgreifen, wir sind darauf beschränkt, Deutungen zu geben, so Manikur. Doch Patienten haben seit jeher mehr als nur Deutungen gebraucht. Sie bekommen davon selbst in der postkleinianischen Behandlungspraxis etwas. Und je schwerer gestört sie sind, umso mehr brauchen sie davon. Zum einen geht es um das Verständnis von Intersubjektivität und die terminologischen Missverständnisse, die die Debatte durchziehen. Zum anderen geht es um die Gegenübertragungsbeziehung als Eltern-Kind-Beziehung. Hier konfrontiere ich das postkleinianische Konzept mit Annahmen der allgemeinen Verführungstheorie. Jene hat Freuds mythologisches, spekulatives Erbe übernommen und weitergeführt. Diese hat mit dieser Tradition gebrochen. Ohne hier weiter darauf eingehen zu können, will ich bloß anmerken, dass wir Laplanche nicht nur eine nicht spekulative Begründung der Triebtheorie verdanken, sondern darüber hinaus eine, die für unsere Lebensverhältnisse, in denen die frühen Störungen die Hysterien des 19. Jahrhunderts abgelöst haben, angemessen ist. Die Theorie beschreibt, wie der andere in uns hineingelangt. Erst über Introjektbildung, dann über den Vorgang der Übersetzung der sogenannten rätselhaften Botschaften der Erwachsenen oder Eltern durch das Kind. Diese Theorie ist, wenn man so will, eine Traumapsychologie der normalen und der abseitigen Verhältnisse, die den konkreten äußeren Verhältnissen auf der Theorieebene Rechnung trägt. Dem Unbewussten der Eltern, dem hinreichenden Gelingen, aber auch oft desaströsen Misslingen ihrer Übersetzungen und dessen Folgen für die Qualität ihrer rätselhaften Botschaften für das Kind. Nun zur ersten Vorbemerkung. Die Entstehung des Selbst im Dialog oder Boy Meets Girl. Dieser Titel, also der letztere Teil, geht auf eine Anekdote zurück. Billy Wilder träumte Nacht für Nacht von einer großartigen Idee für einen Film, aber er konnte sich nach dem Aufwachen nicht mehr daran erinnern, um was es ging. Schließlich legte er sich einen Zettel neben das Bett und als er am Morgen draufschaute, stand die große Idee da. Boy Meets Girl. Unter dem Titel Sündenfall ist dieses Thema im biblischen Mythos von Adam und Eva bearbeitet und ich werde ihn als Modellszene verwenden. In dieser narzisstischen Urszene ist das vor dem in männliches und weibliches Nacktsein Ungeschiedene in die verschiedenen Perspektiven Darstellung und Wahrnehmung und die Aspekte weiblich und männlich zerfallen. Und angesichts ihrer Verschiedenheit schämen sie sich, weil beiden etwas fehlt, was der andere hat. Der Mann kann nicht fühlen, wie die Frau als Frau fühlt und umgekehrt. Die Frau kann nicht sehen, wie sie im Blick des Mannes erscheint und umgekehrt. Das Verhältnis von Darstellung und Wahrnehmung, Fühlen und Sehen, Bezeichnen und bezeichnet werden, ist ein disjunktes Verhältnis. Der körpersprachliche Ausdruck gehört zur äußeren, wovon er ein Zeichen ist, zur inneren Realität. Zu dieser hat der eine einen direkten, aber fehlbaren Zugang, der andere kann ohnehin nur Vermutungen anstellen. Diese grundlegende Situation nötigt zum Dialog. Die intersubjektive Verständigung wird zum Projekt der Bildung des Selbst, des Ganzen, nicht nur des sexuellen Selbst. Unter Intersubjektivität verstehe ich also, wie in der einschlägigen wissenschaftstheoretischen Diskussion üblich, eine Beziehung von Subjekten, die sich mit Wörtern über Vorstellungen, Dinge oder eben Zeichen in einer gemeinsam zugänglichen, sprachlich erschlossenen Welt verständigen. Wenn das kleine Kind, zum Beispiel Freuds anderthalbjähriger Enkel, seine Trennungsangst und seine Autonomielust mit der Garnrolle spielend und die Worte fortda ausrufend aktiv bewältigt, dann beginnt er erstmals in die intersubjektive Verständigungspraxis einzutreten. Ein Erwachsener könnte sich nun darauf beziehen, auf die psychischen Zustände des Kindes, auf seine Wörter und auf das Verhalten der Mutter, ihr Weggehen, welches seiner Symbolisierung chronisch vorausgegangen war. In der postkleinianischen Tradition wird die durch die projektive Identifikation gestiftete Beziehung ebenfalls mit dem Ausdruck intersubjektiv belegt. Die Annahme, dass die Gegenübertragung einen Teil der inneren Problematik des Patienten darstelle, verortet, so drückt Bohleber sich aus, intrapsychisches intersubjektiv. Die innere Realität, von der das Verhalten des Patienten Zeichen gibt, wird durch Selbstwahrnehmung des Analytikers identifiziert. Das ist kein intersubjektiver Austausch, sondern eine interaktionelle Abfolge von Übertragungs-, Gegenübertragungsaktionen und Reaktionen, ein körpersprachlich-sinnlicher Austausch. Ich zitiere eine unverdächtige Zeugin. Betty Joseph schreibt, Abwehrformen wie projektive Identifikation, Spaltung, omnipotente Verleugnung werden nicht gedacht, sie werden im Übertragungsgeschehen in der Fantasie gelebt. Und, so füge ich hinzu, der Patient gibt Zeichen davon. Die projektive Identifikation sei eine Methode, uns in dauernder Übereinstimmung zu halten und, um zu verstehen, müsse der Analytiker auf derselben Wellenlänge liegen, die eher eine Wellenlänge von Aktionen als von Worten sei, obwohl Wörter benutzt werden. Dabei geht es um die Empfindlichkeit gegenüber dem, was in unserem Patienten und in uns selbst geschieht. Der Analytiker, so kann man sagen, lebt diese Fantasien in der Gegenübertragung ebenfalls. Dafür steht der Begriff Containment. Wieder ist das Erkennen eine Art Sündenfall. Die Zeichen nämlich, die der Analytiker gibt, wenn er aus der dritten, der intersubjektiven Position spricht, sind immer auch Trennungszeichen, die von einer unabhängigen, Verschiedenheit signalisierenden inneren Realität des Analytikers zeugen, mit den narzisstisch so überaus prekären Folgen für das Erleben des Patienten.
Der Psychoanalytiker und Universitätsprofessor für Psychiatrie an der Medizinischen Universität Graz, Rainer Danzinger, sprach über die Vertauschung von Subjekt und Objekt. Sein Vortrag trug den Titel »Vom Geisterreich Raimunds auf die Borderline-Station«. Danzinger findet die frühen Abwehrmechanismen, die aus kleinianischer Sicht für eine Borderline-Störung typisch sind, nämlich Spaltungen und projektive Identifizierungen in kulturellen Produktionen wie Filmen, aber auch bei neuen Technologien wie dem Mobiltelefon wieder. Eine Figur, an der sich seiner Ansicht nach die mit der Diagnose einer Borderline-Störung fokussierten Probleme kristallisieren, hat in den letzten Jahren die elektronische Spielwelt invadiert. Der Avatar. Die Figur des Avatars ist keine neue, wenn das Wort auch heute mit einer neuen Bedeutung verwendet wird.
In Sanskrit meint das Wort das Heruntersteigen einer Gottheit in einen Menschenkörper, meistens Vishnu, in irgendeinen menschlichen Körper. Und ausgehend von einem Roman Stevensons wurde der Ausdruck überhaupt zum Etikett für alle imaginären Phantome eines Menschen, für imaginäre Duplikate. Und das spiegelt sich auch in diesen Kassenschlagern, in gewissen Filmen, wie zum Beispiel... in dem Avatar-Film von Cameron, wo eben der Hauptdarsteller, den Sie hier sehen, genetisch geklont einen Doppelgänger bekommt, um mit Hilfe dieses Doppelgängers, der da hier noch schattenhaft zu erkennen ist, ich weiß nicht, kann man sehen, so ein bisschen, bleibt für die Fantasie Spielraum. Und dieses Verschwimmen von Fantasie und Real Life zeigt sich auch darin, dass der Film von verschiedenen Organisationen aufgegriffen wurde. Zum Beispiel hat Survival International, eine NGO, Videos gedreht über den indischen Stamm der Dongria Kond in Orissa, denen eine englische Bergwerksfirma, die Bauxit abbauen möchte, ihren heiligen Berg wegnehmen möchte. Und in dem Film weiß man wirklich nicht, geht es jetzt um diese Dongria Kond oder geht es um die Navis, um diese fiktiven Bewohner eines fernen Planeten. Es gibt sogar in Indonesien eine Initiative zur Rettung der Orangutas in den Regenwäldern, die ebenfalls die Orangutas gleichsetzen mit den Navis des Films von Cameron. Es gibt andere derartige Filme, wie zum Beispiel die Sarogits von Mosto, wo auch diese Verdoppelung geschieht, dass die Darsteller auf irgendeiner Art Playstation sitzen und von dort aus ihre Surrogate durch die Stadt spazieren lassen und verschiedenen Abenteuern, aber ohne Risiko, ohne das Risiko der echten körperlichen Nähe, ohne das Risiko der Kastration, sage ich einmal, aussetzen. Dieses Phänomen gibt es natürlich seit Menschengedenken in allen Kulturen unter verschiedenen Namen. Letztlich sind der Schatten, das Spiegelbild, der Doppelgänger, der Klon, das Ganzkörperphantom, ja auch die Vorstellung einer menschlichen Seele, die der Sterblichkeit entzogen ist, vergleichbare Duplikate der eigenen Person. Hier es gibt eine ganze Serie von solchen Bildern von René Magritte, wo der Doppelgänger ein Spiegelbild ist, aber eben doch nicht. Das Spiegelbild ist ja seitenverkehrt und kann nie zur Deckung gebracht werden mit dem Subjekt, doch ein echter Doppelgänger. Ob nun Halbwüchsige ihren schießenden und kämpfenden Avatar auf dem Bildschirm durch gefährliche imaginäre Welten dirigieren, oder die etwas Älteren mit ihrer stellvertretenden Ersatzidentität durch Chatrooms, Facebook und Twitter geistern. Aus psychoanalytischer Sicht geht es immer darum, dass Bruchstücke des eigenen Ich, Kopien des Ich, in äußere Objekte hineinprojiziert werden. Dadurch wird das äußere Objekt mit narzisstischer Libido besetzt und bekommt im Erleben gewissermaßen Subjektqualität. Und gleichzeitig laufen reziproke Interaktionsvorgänge ab, wodurch das Ich fremd distanziert wie ein äußeres Objekt erlebt wird. Und dieser kommunikative Austausch zwischen Ich und Außenwelt führt zumindest, so wie ich es im Titel meines Vortrages angekündigt habe, zu einer teilweisen Vertauschung von Subjekt und Objekt. Der psychische Vorgang wird natürlich unterschiedlich beschrieben, aber im Mainstream schon so, dass der Abwehrmechanismus der Ich-Spaltung und der projektiven Identifizierung dabei die Hauptrolle spielen, eben die zwei Abwehrmechanismen, die beiden Abwehrmechanismen, die auch für die Borderline-Persönlichkeit verantwortlich gemacht werden. Und die Diagnose Borderline-Persönlichkeit hat parallel zum Thema Avatar mit der Entwicklung der explosionsartigen Entwicklung der elektronischen Vernetzung der Mobiltelefonie Karriere gemacht.
Eine weitere Referentin war die Berliner Psychoanalytikerin Edith Seifert. Sie ist Autorin des gemeinsam mit Iris Hanecker verfassten Buches Die Wette auf das Unbewusste oder was Sie schon immer über Psychoanalyse wissen wollten, 2006 bei Suhrkamp erschienen. Ihr Vortrag in Salzburg trug den Titel Wenn man alles hat, hat man zu wenig. Eine Analyse zwischen Borderline und Hysterie. Im folgenden Ausschnitt gibt Seifert einen Überblick über die Versuche, die Grenzerfahrungen von Menschen mit diagnostischen und behandlungstechnischen Linien einzugrenzen. Ihre Zusammenstellung ist gleichzeitig eine Abgrenzung, ihre eigene Abgrenzung gegenüber einem solchen Vorgehen. Was sie selbst innerhalb des von ihr abgegrenzten Feldes tut, war Gegenstand jenes Teils ihres Vortrags, den wir hier nicht wiedergeben werden. Das lässt sich nachlesen. Wie schon gesagt, in der zweiten Nummer 2010 der Zeitschrift Texte, Psychoanalyse, Ästhetik, Kulturkritik.
Heute wird meistens oder oft, nicht unbefragt, davon unkritisiert davon ausgegangen, dass das Krankheitsbild des Borderline eine feste Organisation erkennen lässt, erklärt dies aber sehr verschieden und geht von entsprechend unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen aus. Borderline wird verstanden als infantiles Entwicklungstrauma von Sachse und Redemann, als Rückzugsort vor paranoischen und depressiven Ängsten von Steiner oder als Ausdruck der Unfähigkeit zur Mentalisierung, das heißt der Gefühlswahrnehmung, also von Peter Fonagy. Sie wissen sicher besser als ich, dass der DSM-3 und ICD-10 dem Phänomen, sage ich jetzt, eine eher stiefmütterliche Behandlung schenken, indem sie es unter dem Begriff der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung einordnen. Und dass sich erst im DSM-4 eine einigermaßen umfassende Beschreibung findet, und zwar anhand von folgenden Grobmerkmalen. Demnach ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung durch tiefgreifende Instabilität im Selbstbild, in der Affektivität wie in den zwischenmenschlichen Beziehungen gekennzeichnet, sowie durch stark impulsgesteuertes Verhalten. Genauer soll die Diagnose erst zu stellen sein, wenn von neun angeführten Kriterien, darunter Trennungsangst, Vorliegen von Beziehungen, die zwischen Entwertung und Idealisierung schwanken, Identitätsdiffusion, Impulsivität in verschiedenen Bereichen, unangemessenen Wutanfällen sowie vorübergehenden paranoiden Vorstellungen und dissoziativen Symptomen mindestens 5 erfüllt sind, nach Rode Dachse. Nicht wenige Autoren empfinden solch einen Kriterienkatalog allerdings als allzu deskriptiv und plädieren deshalb für die Ergänzung durch psychodynamische Kriterien. Hierzu wird dann gezählt, dass Borderline-Patienten ihre Konflikte in der therapeutischen Beziehung unübersehbar inszenieren. Sie intensive bis intensivste Übertragungsbeziehungen herstellen und sich über weite Strecken als behandlungsresistent erweisen, nicht zuletzt, dass sie ihre Objektbeziehungen deutlich von Abwehrmechanismen geprägt sind. Letzterem Gesichtspunkt der Untersuchung der Objektbeziehungen wird in der Literatur breiter Raum gegeben, wobei die meisten Autoren auf die Besonderheit dieser Objektbeziehungen hinweisen. So spricht beispielsweise André Green von der Negativierung des Objekts in der Borderline-Pathologie oder ihrer Desobjektalisierung, Steiner von der pathologischen Abwehrorganisation bei Borderline, dem ihnen eigenen inneren Rückzugsort, und Otto Kernberg, dessen Ausführungen zu diesem Thema in der Literatur einhellig als richtungsweisend, wenn auch kritisiert, werden, von der besonderen primitiven Form der Objektbeziehung, ihrer speziell durch Spaltung geprägten Abwehr. Ich möchte bei diesem strukturellen Kriterium, dem ich-strukturellen Kriterium der Spaltung, kurz bleiben. Darunter ist zu verstehen, In Anlehnung an Melanie Kleins Objektbeziehungstheorie erfolgt die Bildung der Objekte, der inneren Objekte eines Kleinkinds nach 2 grundlegenden Mustern, dem paranoid-schizoiden und dem depressiven Muster. Dies besagt,
dass die Objektbeziehung in der ersten paranoiden Musterphase-Position durch Spaltung geprägt wird, und zwar durch die Spaltung zwischen dem Nahrung vorenthaltenden bösen Brustobjekt und dem ausschließlich guten, weil liebevoll nahrungspendenden Mutterbrustobjekt, welches im Gegensatz zum bösen Objekt von jeglicher Aggression ausgenommen wird. Borderline-Patienten, meinen nun einige Autoren, bewegten sich genau nach diesem Muster, wobei die Trennung der inneren Objekte in ihrem Fall durch die projizierten Aggressionen des Erwachsenenalters immer weiter aufgeladen würde. Auch im Hinblick auf den abrupten Objektwechsel ergeben sich Ähnlichkeiten mit der frühkindlichen Bildung. Insgesamt ließen Borderline-Patienten also ein ähnlich schwarz-weißes, gut-böses Universum mit einem gespaltenen Selbst erkennen, wie es in der frühen Entwicklung vorkomme. Von solcher Spaltung sollen dann auch die Beziehungsmuster geprägt sein, wobei als einer der prägendsten Mechanismen die schon genannte projektive Identifizierung anfalle. Ein Mechanismus, mit dem, um mit Freud zu sprechen, die Identifizierung des Nebenmenschen vor sich geht, der dafür sorge, dass Teile des Selbst abgespalten und in eine andere Person projiziert werden, die dann unbewusst so empfunden wird, als ob sie zu einem Teil des Selbst geworden sei. Zitat Bion. Der Mechanismus der projektiven Identifizierung, eine Art der Identifizierung, die über die von Freud genannten drei Formen der Identifizierung hinausgeht, soll dafür verantwortlich sein, dass Borderline-Patienten widersprüchliche Introjektionen und Identifizierungen aktiv auseinanderhalten können. Darüber hinaus sei dieser Mechanismus, wie andere hochspezialisierte Ich-Spaltungsprozesse, also Verleugnung, primärprozesshaftes Denken und Fantasien, eine der Hauptursachen der allgemein feststellbaren Ich-Schwäche und Identitätsdiffusion, die Borderline-Patienten zu erkennen geben sollen. Zusammen mit der Neigung zur Regression bzw. dem primärprozesshaften Denken, wie den Allmachts- und Omnipotenzfantasien, wären damit einige der wichtigsten strukturellen Kriterien benannt, die zumindest laut Kernberg die Diagnose Borderline-Störung rechtfertigen. Ich möchte nun noch ein weiteres Kriterium erwähnen, mit dem die Borderline-Diagnose des Öfteren erhärtet wird, die Übertragung. In der Literatur wird der Übertragungsbeziehung mittlerweile wieder einige Bedeutung beigemessen. Zum Teil wird sie sogar, wie bei Kernberg, als ein Behandlungsansatz festgeschrieben. Kernbergs Therapien tragen die Bezeichnung übertragungsfokussierte Psychotherapien. Mit der allgemeinen Wertschätzung der Übertragungsbeziehung wurde auch die anfängliche Unvereinbarkeit von Borderline und Psychoanalyse aufgehoben. Und ist die Psychoanalyse für Borderline-Patienten nicht länger eine kontraindizierte Methode? Man muss allerdings einräumen, dass die Übertragung nicht von allen Autoren gleichermaßen als das geeignete therapeutische Mittel angesehen wird. Traumatherapeuten, wie gesagt, sehen ihre Therapien eher im Rahmen des Arbeitsbündnisses ablaufen. Wir haben eben im letzten Vortrag schon etwas Ähnliches gehört. Sehen ihre Therapien eher im Rahmen des Arbeitsbündnisses ablaufen und greifen die Übertragungsbeziehung nur auf, sofern sie die therapeutische Arbeit stört. Auch in der Auffassung der sogenannten modernen Analyse, also Peter Fonke, wird der Übertragung nicht die volle Wertschätzung gezollt. Sie wird sogar, meines Erachtens fälschlicherweise, als Rückgewinnung von Kindheitserinnerungen verstanden, der gegenüber ein Verständnis vom Patienten gefördert wird, das, Zitat, unsere einzige Möglichkeit darstellt, etwas von dem zu erfahren, was in den Köpfen unserer Patienten vor sich geht. Des Gegensatzes halber sei schließlich noch die Auffassung erwähnt, der zufolge die Übertragung ausdrücklich nicht Ergebnis von sprachlichen Äußerungen ist, sondern ein Verstehen der inneren Welt des Patienten, welches wesentlich durch Gegenübertragungsgefühle zu gewinnen sei. die auch schon erwähnte Betty Joseph. Und ganz zuletzt mag hier noch die Auffassung stehen, wonach die Übertragung ein implizites Beziehungswissen sein soll, das gänzlich unabhängig von symbolvermittelnder Interpretation ablaufe. Bei Kernberg wird Übertragung hauptsächlich als Übertragungsdeutung eingesetzt. Sie dient dazu, das Agieren zu unterbrechen. Gedeutet wird konfliktzentriert, mit speziellem Fokus auf die negative Übertragung und die primitiven Abwehrmechanismen. Dabei soll der Psychoanalytiker eindeutig erklären, wie er das Geschehen erlebt, und zwar im Hier und Jetzt, und sich nicht auf den genetischen Hintergrund beziehen. Wie schon die ganze Therapie von Kernberg als aufdeckende Behandlung zu verstehen ist, ist auch hier die Deutung in erster Linie auf kognitives Einwirkungen angelegt. Objektbeziehungstheoretiker unter den Autoren unterscheiden an der Übertragung dann zwischen der Übertragung des Patienten und der Gegenübertragung des Psychoanalytikers. Insofern Borderline-Patienten intensive Übertragungsbeziehungen ausbilden, wird die Gegenübertragung dabei als ein hilfreicher Index für die Regressionstiefe des Patienten betrachtet. Zitat: Die systematische Beachtung und Analyse der manifesten und latenten Übertragung ist ein wesentliches Erfordernis, um den Circulus vitiosus von Projektion und Reintrojektion pathologischer früher Selbst- und Objektimagines aufzulösen. Sie stellt überhaupt eine Grundvoraussetzung für jegliche Veränderung und positive Weiterentwicklung in der Therapie dar. Außerdem soll die Übertragungsbeziehung stereotype Beziehungsmuster erkennen lassen. Primitive Selbst- und Objektrepräsentationen, negativen Widerstand und die charakteristischen Abwehrmechanismen, eben Spaltung, Allmacht, primitive Idealisierung und so weiter und so fort, darunter auch das Misstrauen gegen den Therapeuten wie die Angst vor ihm, weil er wegen der Oszillation der Objekte schnell vom Verfolger zum verfolgten Objekt wechselt.
In seinem Vortrag mit dem Titel Abhängigkeit, Delinquenz und Borderlines, psychoanalytische Grundlagen und therapeutische Konsequenzen widmete sich der Psychiater und Psychotherapeut Klaus Hoffmann von der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie in Reichenau einer weit verbreiteten Form des Grenzenauslotens und der Grenzüberschreitung, nämlich dem Alkoholmissbrauch und der Alkoholabhängigkeit. Wir bringen einen Ausschnitt, in dem Hoffmann psychoanalytische Überlegungen zur Alkoholsucht vorstellt.
Nun, die Psychoanalyse hat sich auch mit diesen Fragen beschäftigt, da interessanterweise, so meine ich zumindest, vor allem die erste und zweite Generation unserer Kollegen, ich zitiere sehr gerne den Aufsatz von Simmel aus dem Jahr 1948 über Alkoholismus und Grenzüberschreitungen, wo für Simmel klar war, dass der Grundkonflikt, wie gesagt, wir bewegen uns in der Sprache der Triebpsychologie, es gab noch keine Selbstpsychologie, kein Mentalisierungsvokabular, auch kein Kleinianismus, der sich so etabliert hat. Bei Simmel war es so, der Melancholiker trägt den zentralen Konflikt aus, dass er Leben, Liebe von seiner Mutter zu erlangen sucht, indem er sie verschlingt, dass er die eine Person ermorden möchte, an deren Dasein all seine Hoffnung auf Sicherheit hängt. Durch seinen Alkoholismus quält er die Menschen, denen er etwas bedeutet, und arbeitet darauf hin, sie und mit ihnen sich selbst zu zerstören. Seine Sucht ist chronischer Mord und chronischer Selbstmord. Ich denke, diese Beschreibung in einer, wenn man so will, alten Sprache, gescheiter ist man heute auch nicht. Außer, dass man nosologisch sich etwas verästelt. Aber wenn es um Behandlung dieser Menschen geht, geht es meines Erachtens genau um diese zentralen Themen. Wie schaut es aus mit Zerstörungsbedürfnis, Verankerung, Vernetzung, libidinöser Besetzung der Mutter und all diesen Geschichten. Jeder Kliniker kennt diese alkoholkranken Männer, die sozusagen sterben, sobald die Mutter auch gestorben ist. Es fehlt das Objekt, es fehlt die Lieferantin des Stoffes, es fehlt dann auch das Geld und so weiter und so fort. Alles miteinander. Nun, ich lasse einfach die ganzen epidemiologischen Dinge hier weg. Die Psychoanalyse ist Teil unserer Menschheitsgeschichte und nicht nur Adam und Eva waren forensische Fälle, sondern den Alkohol gibt es auch im Alten Testament. Die Bibelkundigen mögen jetzt nichts Neues hören. Ich zitiere aus der Genesis: Noah wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und lag entblößt in seinem Zelt. Das heißt, im Alten Testament war ganz klar die Verbindung aus mehr oder weniger gesellschaftlich auch benötigter Enthemmung und Übergriffigkeit und dem Alkohol, der das Ganze erleichtert, / ermöglicht. Diese Verbindung finden Sie im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Des Menschen Werk ist direkt mit der Möglichkeit verbunden, sich mit Alkohol zu enthemmen und damit nicht nur verdrängte Triebregungen selbst zu befriedigen, sondern dies auch auf Kosten anderer vorzunehmen. Ein berühmtes Beispiel, häufig gemalt: Lots Töchter machten ihren Vater betrunken, bevor sie mit ihm schliefen. Der Alkohol dient hier als von den interessierten Frauen eingeflößte Droge, um den Vater sexuell geneigter zu machen, letztlich aber auch, um die Nachkommenschaft zu sichern. Ich finde das eine sehr komplexe Geschichte. Ich zitiere auch da wieder die Bibel, Genesis. Eines Tages sagte die Ältere zur Jüngeren: Unser Vater wird alt und einen Mann, der mit uns verkehrt, wie es in aller Welt üblich ist, gibt es nicht. Komm, geben wir unserem Vater Wein zu trinken und legen wir uns zu ihm, damit wir von unserem Vater Kinder bekommen. Sie gaben also ihrem Vater am Abend Wein zu trinken. Dann kam die Ältere und legte sich zu ihrem Vater. Er merkte nicht, wie sie sich hinlegte und wie sie aufstand. Am anderen Tag sagte die Ältere zur Jüngeren: Ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Geben wir ihm auch heute Abend Wein zu trinken, dann geh und leg du dich zu ihm. So werden wir von unserem Vater Kinder bekommen. Beide Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger und so entstanden die Stämme der Moabiter und Ammoniter. Das ist eine interessante Geschichte. Auch wir hatten gestern immer wieder die Diskussion, wohl bekannt, wer ist da Täter, wer ist da Opfer. Es ist einfach immer wieder etwas kompliziert. Ich gehe einfach jetzt zum Neuen Testament. Es wird nicht wesentlich anständiger im bürgerlichen Sinn, aber doch ein bisschen. Und das Neue Testament kennt den Alkohol als wesentlichen Bestandteil wichtiger Feiern, bei der Verwandlung von Wasser in Wein, bei der Hochzeit zu Kana, aber beim letzten Abendmahl auch als Zeichen im Sinn der Transsubstantiation der katholischen Dogmatik, sogar als direkte Einverleibung des Blutes Jesu. Wir sind es alle gewöhnt, mit bürgerlicher Anständigkeit zu betrachten, aber es ist eigentlich noch viel brutaler als das, was im Alten Testament da berichtet wurde. Der Wein überschreitet zum einen die Schranke des irdischen Alltags, aber auch massiv die Schranke der körperlichen Integrität. Ja, die aufgenommene Menge an Alkohol war im Mittelalter deutlich höher als heute. Affektdurchbrüche und Grenzüberschreitungen wurden allerdings bis zu einem gewissen Maß auch stärker toleriert. Die Lebenserwartung war allerdings auch deutlich geringer. Dies änderte sich mit dem aufkommenden Kapitalismus und dem ideologisch ihn stützenden Puritanismus, der Rausch und Grenzüberschreitungen einerseits verurteilte, andererseits gezielt zur politischen Unterdrückung einsetzte. Sie kennen vielleicht die Brown, Bury My Heart at Wounded Knee, wie die Weißen die Indianer sozusagen abgefüllt haben mit Schnaps, um gefügig zu machen, Verträge zu unterzeichnen. Sie kennen vielleicht von Uwe Timm das schöne Buch über den Kolonialkrieg des Deutschen Reiches in Südwestafrika, wo auch der Schnaps gezielt eingesetzt wurde, um die Moral der Kolonisierten zu zerstören. Interessanterweise, ich habe selber im südlichen Afrika ein paar Jahre gelebt, haben sich einheimische Chiefs dagegen gewehrt, gegen diesen Schnaps, den die Engländer und Deutschen mitgebracht haben. Also die ganze Abstinenz- und Temperanzbewegung hat politisch sehr unterschiedliche Wurzeln. Ja, Sie haben vielleicht gehört, die hohe Suchtkranken- und Kriminalitätsrate der Aborigines in Australien, auch den Indianern und so weiter, das ist Folge dieser Politik. Nun, der zunehmende Elendsalkoholismus, auch in Mitteleuropa, Ende des 19. Jahrhunderts, ging mit entsprechenden Anstiegen der Gewalt- und Sexualdelinquenz einher. Und dann waren einige plötzlich doch beunruhigt. Auch die sogenannten herrschenden Klassen fanden das nicht mehr so nett. Die Diskussion kennt man heute auch. Wie sicher ist man auf Deutschlands Straßen und so weiter? Also es kommt dann schon der Ruf, da ein bisschen was zu tun. Und die ganzen Mäßigungsbewegungen speisten sich aus der interessanten Kombination Arbeiterbewegung, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Psychiater und zum Teil auch konservative Kreise. In der Belletristik, großes Thema, Faulkner als Beispiel, Dostojewski und so weiter. Und ich komme jetzt zu Sigmund Freud, der sich im Übrigen auch mehrmals zu diesen Themen von heute geäußert hat, wobei Freud vor allem die enthemmende und regressive Bedeutung hervorhob und Verbindungen zur Sexualität darstellte, Bindestrich, ganz im Geist des Alten Testaments. Zitat Freud in einem Brief an Vlies, 1897. Es ist mir die Einsicht aufgegangen, dass die Masturbation die einzige große Gewohnheit, die Ursucht ist, als deren Ersatz und Ablösung erst die anderen Süchte nach Alkohol, Morphium, Tabak und so weiter ins Leben treten. Zitat Ende. Wir hätten also bei Freud wieder die Verbindung, die das Alte Testament auch herstellt, zwischen Alkohol und Grenzüberschreitung. Die Masturbation war damals auch verboten, aber letztlich ist es etwas, was ja den Mitmenschen nur wenig schadet. Nun, für die damalige Zeit sehr vorausschauend forderte Freud 1918 qualifizierte Behandlungsmöglichkeiten für Abhängigkeitskranke. Zitat, dann werden Anstalten oder Ordinationsinstitute errichtet werden, an denen psychoanalytisch ausgebildete Ärzte angestellt sind, um die Männer, die sich sonst im Trunk ergeben würden, die Frauen, die unter der Last der Entsagungen zusammenzubrechen drohen, die Kinder, denen nur die Wahl zwischen Verwilderung und Neurose bevorsteht, durch Analyse widerstands- und leistungsfähig zu erhalten. Das ist schon ein klarer gesellschaftlicher Auftrag in einer Sprache, die heute drastisch anmutet. Aber ich finde es schon okay, wenn man sich drastisch gelegentlich auch äußert. Diese Behandlungen werden unentgeltliche sein. Es mag lange dauern, bis der Staat diese Pflichten als dringend empfindet. Zitat Ende. Ich bin an einer Borderline tätig zwischen gesellschaftlichen Sicherheitsvorstellungen und individuellen Patienteninteressen. Es ist schon eindrucksvoll, ich war lange Zeit in der sogenannten freien Psychotherapie tätig, wie das Geld in der Sicherheitsindustrie schon lockerer sitzt als in der sogenannten freiwilligen Szene.
Damit sind wir neuerlich bei Fragen des kulturellen Umgangs mit dem angelangt, was in der Psychoanalyse lieber Lösung, Kompromissbildung oder Symptom und nicht Krankheit oder Störung genannt wird. Insa Hertel kommt zurück auf die Tücken einer Diagnostik, die zu übersehen scheint, dass das, was als behandlungsbedürftig angesehen wird, gleichzeitig auch als Problem des Behandlers, als Problem gegenwärtiger gesellschaftlicher Strukturen und eines damit verbundenen Selbstverständnisses des Subjekts auftritt.
In meinem Beitrag nun geht es um eine Betrachtung der Zeitdiagnosen, die ich vor mir habe. Das heißt weniger um die beschriebenen Phänomene, als vielmehr um die Beschreibungen und deren Tendenzen selbst. Ich möchte nach den in diesen enthaltenen Selbstentwürfen fragen. Wie wird die Grenzgängerfigur gesellschaftlich situiert? Welche Funktion wird ihr verliehen und welches kulturelle Selbstverständnis zeigt sich darin? Erscheint das Selbst heutzutage besonders getestet? Worin liegt der zeitgenössische Reiz, Borderline zu sein, beziehungsweise genauer? Worin liegt der spezifische Reiz, einer Borderline-Gesellschaftsdiagnostik, welches vielleicht Begehren zeigt sich darin. Eine Diagnose unserer Zeit lässt sich mit Supančić auch als Kompromissbildung begreifen. Beim Wort genommen würde dies hier eine Entstellung der wiederkehrenden Erinnerung an das Soziale einbegreifen. Misstrauisch machen kann auch hier schon der Umstand, dass die Borderline-Zeitdiagnose von vielen Seiten freudig geteilt wird. Als Borderline-Fall, Wrong Self oder ähnliches, ist der moderne Mensch dabei, seine Seele zu verlieren, heißt es prominent bei Kristeva. Im Journal of Personality Disorders wird 2006 etwa eine Ähnlichkeit zwischen soziologischen Beschreibungen heutiger sozialer Charaktere oder Lebensstrategien und jenen stärker maladaptiven der Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt und deren Identitätsdiffusion auf die psychische Wirkung folgenschwerer soziokultureller Veränderungen rückbezogen. Nach Grinke ist es durchaus wahrscheinlich, that the sick borderline represents an exaggeration of a contemporary problem in all civilized mankind. Borderline wird gewissermaßen zur Übertreibung des normalen sozialer Wandel zum Risikofaktor. Das breite gesellschaftsdiagnostische Spektrum, um dies hier ein wenig weiter auszuweiten, umfasst auf anderer Ebene auch autobiografische Borderline-Berichte, die zum Beispiel das Versagen von Ärzte, Justiz und Gesellschaft sowie das eigene extreme Leben bereits im Titel tragen. Das damit zitierte Buch Peter Detaerts, Auf der Kippe, wenn Ärzte, Justiz und Gesellschaft versagen, handelt von gesellschaftlichen Unvermögen, ignoranten Gutachtern, schicksalsspielenden Psychiatern, Strategien aus eigener Kraft und von dem Versuch entgegen eines gesellschaftlichen Täterdenkens hinsichtlich entsprechender psychischer Krankheiten Sensibilität zu erzeugen.
Das waren die philosophischen Brocken. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi.